Hier ist der F&W Klinik Podcast. Schön, dass Sie mal wieder reinhören. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Und das Thema unserer heutigen Folge ist die Patientensteuerung. Wir blicken zurück auf das DRG Forum 2025. Am 20. und 21. März trafen sich die Entscheider aus Deutschlands Krankenhäusern in Berlin, 2500 Teilnehmer. Und ja, eins der ganz entscheidenden, wichtigen Themen dort war die Frage, wie Patienten im deutschen Gesundheitssystem besser gesteuert werden können. Denn, das ist bekannt, Deutschland fehlt es im Gegensatz zu seinen Nachbarländern an einer effektiven Patientensteuerung. Die Folge: überfüllte Notaufnahmen und zu viele Facharztkontakte. Welche Strategien da am besten geeignet wären, um die Patientenströme in das System optimal zu lenken und wie vielleicht auch digitale Technologien dabei helfen können, um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren zu verbessern, das diskutierte ein hochkarätiges Panel unter der Moderation von Lisa Braun. Und sie fragte Dr. Barbara Voss, die Leiterin der Techniker Krankenkasse Landesvertretung in Hessen, wo denn aus Ihrer Sicht derzeit die größten Probleme beim Thema Patientensteuerung liegen?
In der Tat sind wir im Moment in einer Situation, dass zumindest beim Erstzugang, wenn man einmal im System drin ist, ist es etwas besser, aber zumindest beim Erstzugang in der Tat die Patienten auf sich selber angewiesen sind, den richtigen Weg ins System zu finden. Und damit ist das natürlich die Person, die typischerweise über wenig medizinische Expertise verfügt und außerdem noch persönlich betroffen ist. Und es ist wenig erstaunlich, dass ganz oft dann vielleicht nicht die sinnvollste Wahl dabei rauskommt. Und das war in der Vergangenheit, wir diskutieren das ja eigentlich schon lange, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber jetzt kommt das System auch an eine Grenze. Und wir haben in der neuesten Befragung festgestellt, dass die Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitssystem sinkt. Vor allem auch deshalb, weil immer mehr empfunden wird, dass es den Zugang so nicht mehr gibt. Es gibt keine freien, insbesondere Facharzttermine. Also wir müssen steuern. Also nicht nur, weil es ineffizientes teuer ist, sondern wir haben auch einfach die Ressourcen nicht mehr. Was heißt jetzt bedarfsgerechte Steuerung? Eigentlich ganz einfach, dass jede Patientin, jeder Patient zur richtigen Zeit zum richtigen Leistungserbringer kommt. Ist ja erstmal leicht. So, wie kommen wir da jetzt hin? Und wir haben in der Vergangenheit meistens dann diskutiert, wie schaffen wir den Sprung ambulant vor stationär? Wir glauben, dass wir an einem Punkt sind, wir müssen viel weiter denken, wir müssen uns ganz neu ausrichten und dass das Prinzip sein muss, digital vor ambulant, vor stationär, und dass wir das Potenzial, was uns die Digitalisierung bietet, nutzen.
In der Folgediskussion zeigte sich schnell, Patientensteuerung ist längst nicht mehr nur die Frage, wie ein Patient im System besser gelotst oder gesteuert werden kann, sondern es ist auch die Frage, wie man das System insgesamt entlasten kann. Dazu im Folgenden die Statements von Professor Jens Scholz, dem Chef der Deutschen Universitätskliniker, von Dr. Susanne Jona, der Chefin des Marburger Bundes, und von Roland Engehausen, dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft.
Unsere Last im Gesundheitswesen ist zu groß. Also wenn man anguckt im ambulanten Bereich, dann sind die offiziellen Zahlen irgendwie 9,5 Besuche pro Jahr. Wenn man sich diese Anzeigen von Praxisland anguckt, dann kommt man auf Zahlen von eigentlich 12 Besuchen pro Jahr. Da sind wir in Europa weltweit Spitze. Oder wenn man guckt, was die Hausärzte selber sagen, Herr Reinhardt, dann sagt er, jeder Patient in Deutschland hat 1,5 Hausärzte. So, das heißt ja, wir machen sowas wie Zweitmeinung, Drittmeinung, Ärztehopping. Das heißt, die Last im System ist viel zu hoch, ohne dass davon ja eine bessere Qualität als in anderen europäischen Ländern ist. Also deswegen würde ich vor dieser Trias, digital vor ambulant, vor stationär, noch sagen, am besten erstmal finden, ob es überhaupt ein Patient ist. Wenn ein Patient, ich sag mal, erstmal in die Hände eines Kardiologen gefallen ist und der hat sich gerade einen Linksherzkathetermessplatz, der schwatzt dem Herzkatheter auf. Also, und das ist ja die Frage, finden wir das richtig? Ist das gute Medizin? Also Sie kennen ja schon mein Beispiel, in Hamburg werden mehr Herzkatheteruntersuchungen gemacht als in ganz Italien. So, und da ist natürlich die Frage, sind die Hamburger so krank? Sind sie natürlich nicht, aber ist ein Incentive in unserem System. Deswegen nochmal meine Eingangsbemerkung, wir müssen die Last runterbringen. Wir machen Untersuchungen, die nicht notwendig sind und die nicht da sind.
Die Gefahr ist groß, wenn wir zu viel, sag ich mal, steuern, dass wir nur sagen, naja, da ist der Gatekeeper, der entscheidet nur, wo der Patient hingeht. Nee, idealerweise ist der Fall abgeschlossen, wenn er den primären Arztkontakt hat. Wir haben nicht genug Ärztinnen und Ärzte, um einen Patienten durch 7 verschiedene ärztliche Hände zu schicken. Das können wir uns nicht mehr leisten. Auch die hausärztlichen Kollegen, 55.000, davon sind 40% 59 und älter. Also wir können uns vorstellen, was in nächster Zeit passiert. Die Kinder- und Jugendmediziner niedergelassen sind etwa 15.000. Die schaffen das so gerade eben, die Kinder zu versorgen, ambulant, die in Deutschland jetzt eben Kinder und Jugendliche sind. Also das ist die Steuerung, die wir im hausärztlichen niedergelassenen Bereich brauchen. Aber die Gefahr, die ich da sehe, ist, dass wir wieder zu pingelig werden. Und deswegen muss auch noch ein Stück weit der Satz gelten, wer es kann, soll es tun. Also wenn der Patient jetzt doch mal falsch ist, dann sollte auch da der Arztkontakt so stattfinden, dass man dem Patienten sagt, Sie sind jetzt hier falsch, bitte gehen Sie beim nächsten Mal zum Hausarzt oder zur Hausärztin, aber ich löse jetzt das Problem.
Wir müssen alles tun, dass wir die Behandlungsbedarfe reduzieren. Und ich sage auch einen Punkt, warum. Weil diejenigen, die ein Krankenhaus verantworten, hier wissen, dass der DRG-Erlös pro Fall reicht im Moment nicht. Und irgendwie kriegen wir im Moment ja die Aufwände auch nicht reduziert. Also wenn es da eine Bürokratieentlastungswelle gäbe, wäre das ja super. Wenn das aber nicht kommt, dann müssen wir, das ist ja unsere Forderung, ja irgendwie sagen, wir brauchen einen Erlös pro Fall mehr, um überhaupt eine schwarze Zahl zu schreiben. Wir sagen aber auf der anderen Seite, GKV-Beiträge reichen nicht. Also geht es doch nur im internationalen Vergleich, dass wir ein Commitment haben, Behandlungsbedarfe zu reduzieren und Behandlung zu reduzieren.
Viele gute Argumente für mehr Patientensteuerung im System. Fragt sich, wie die Patienten das sehen. Sind Sie für mehr Patientensteuerung, weil es gut für Sie ist? Oder haben Sie vielleicht die Sorge, dass Sie mit Patientensteuerung etwas verlieren und es am Ende auf Ihre Kosten geht? Auch diesem Punkt widmeten sich die beteiligten Diskutanten. Zuerst Susanne Jona, dann Barbara Voss von der Techniker Krankenkasse.
Also ich glaube, man braucht nicht nur ein Regelwerk, man braucht auch vorher eine Diskussion mit der Bevölkerung. Und ich halte das nicht für nicht machbar. Ich halte das für machbar. Und andere Länder, wenn wir beim Thema Beispiel andere Länder sind, haben genau das gemacht. Was bei uns aber passiert ist, dem Patienten wird immer die rosarote Brille aufgesetzt und gesagt, bei uns gibt es keine Leistungskürzungen und so weiter. Und dann sind Patienten, was ich nachvollziehen kann, auch genervt, wenn sie jetzt sagen, selbst wenn sie sich gar nicht als Notfall empfinden oder als Problemfall, wie Frau Voss sagt, sondern wenn sie sagen, naja, ich habe schon, jetzt fällt mir siebenteils ein, ich war seit 3 Jahren nicht beim Hautkrebs-Screening und das Ding hier am Arm sieht so komisch aus, ich muss das jetzt dringend mal machen. So, und dann gehen sie durch und stellen fest, wenn sie überhaupt Glück haben, dass sie vielleicht in einem halben Jahr einen Termin kriegen. Dass das jetzt keine gute Laune macht, ist ja erstmal nachvollziehbar, ging uns ja auch so. Und insofern muss man das aber mal diskutieren und sagen, ja, Versorgung kann auch besser werden dadurch, kann auch für jeden Einzelnen besser werden dadurch, dass wir erreichen, dass die, die Versorgung A brauchen, die auch bekommen und Versorgung Z brauchen, auch bekommen, aber in sinnvoller Reihenfolge. Das ist sinnvoll und das tun andere Länder ja auch. Schweden priorisiert. Schweden hat einen Riesenkatalog und sagt, das Wichtigste für uns in Schweden sind Impfungen und Prävention. Das wird mal zuallererst bezahlt. Und wenn das bezahlt ist, dann geht's als nächstes immer weiter in die kurative Medizin. Ich finde das nachvollziehbar und ich fürchte, wir werden da eh nicht drum herum kommen. Besser die Diskussion jetzt starten.
Diese gedankliche Verbindung Patientensteuerung heißt, mir wird was weggenommen, die ist falsch. Das stimmt doch nicht. Ich bekomme ja etwas dazu. Im Moment bin ich in Stufe 1 alleine gelassen. Mit einem guten System, was am Anfang steuert und wo natürlich was dahinter liegen muss, also selbst für die Fälle, die keinen Arzt brauchen, können ja Informationen eingespielt werden. Das können Videos sein, wie man einen Wadenwickel macht. Das kann auch ein Chat sein, vielleicht auch ein Videogespräch mit einem Arzt, was auch immer. Aber alles, was niedrigschwelliger ist als direkt der Arztbesuch. Und wenn aber einer notwendig ist, steuert das System an die Stelle, wo ich dann auch hingehöre und von da geht es dann weiter. Das ist ja erstmal nichts Negatives.
Ein Instrument, um Patienten besser vom Gesundheitssystem fernzuhalten, in Anführungszeichen, ist finanzielle Eigenbeteiligung. Auch darüber hat diese Runde diskutiert. Das gab es ja schon mal im deutschen Gesundheitssystem, die Praxisgebühr. Da wurde immer ein Betrag fällig pro Quartal, wenn man zum Arzt kam, hat seine Steuerungswirkung allerdings so nie erfüllt. Dennoch könnte es Beispiele aus dem Ausland geben, die auch für Deutschland interessant sein könnten, wie Jens Scholz es formulierte.
Aber auch da kann man in anderen europäischen Ländern lernen. Also wir könnten uns ja auch entschließen, so wie es in Holland gewesen ist, zu sagen, da gibt es ja einen festen Betrag, aber wir könnten ja auch sagen, wir senken einfach die Kassenbeiträge um ein Monatsgehalt ab. Und die erste, dann hat man es sozial verträglich, weil die ja unterschiedlich sind, dann die Kassenbeiträge. Und das erste Monatsgehalt ist das, was jeder zahlen muss, bevor die Kasse das erste Mal zahlt. So, dann muss nie jemand Geld kassieren, sondern man hat ein Verfahren gefunden, um damit umgehen zu können. So, also können wir in anderen europäischen Ländern sehen, klappt wunderbar in Holland, weil dann die Verantwortung, will ich das eigentlich ausgeben, meine 300 bis 800 €, ist ja unterschiedlich nach Einkommen, wie viel man dann dort bezahlt. Und das hat einen wahnsinnigen Steuerungseffekt in Holland gehabt.
Einen deutlich kritischeren Blick auf das Thema Praxisgebühr oder Eigenbeteiligung hat Rosemarie Wehner. Sie ist Gesundheitsökonomin und Senior Project Managerin im Programm Gesundheit der Bertelsmann Stiftung.
Was mich so ein bisschen stört, ist, dass ich glaube, die Kultur kriegt man nicht durch sowas wie eine Praxisgebühr. Also das ist verständlich, dass man sowas eingeführt hat, und das, weil das leicht ist, sowas einzuführen. Das ist viel leichter, als ein System umzubrechen. Aber man geht auch stark davon aus, dass der Patient kompetent genug ist, das auch einzuschätzen. Also wir alle können das vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wann gehen wir in die Notaufnahme oder nicht. Und diese Voraussetzung ist nicht gegeben in solchen Ansätzen wie Eigenbeteiligung und auch Praxisgebühr. Das kann natürlich dann auch eigentlich, unabhängig davon, warum es gescheitert ist, zu einer schlechteren Versorgungsqualität führen. Wir reden immer von bedarfsgerechter, effizienter Versorgung, dann müssen wir es auch so meinen. Also zum Thema Patientenzentrierung. Am Ende ist ja eine bedarfsgerechte Versorgung auch eine Patientenzentrierung, und es muss darum gehen, dass der Patient richtig gelotst wird und dann auch der inkompetente und vulnerable Patient.
Die wichtigste Frage ist nun natürlich, wie können konkrete Lösungen aussehen? Wie kann Patientensteuerung konkret im Gesundheitssystem verbessert werden? Auch dazu die Einschätzung von Rosemarie Wehner, die vor ihrer Zeit bei der Bertelsmann Stiftung unter anderem bei Krankenkassen, aber auch der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Berlin tätig war.
Das, was bei der Digitalisierung in diesem Zusammenhang wirklich eine wichtige Rolle spielt, ist der Vernetzungsaspekt, der ja auch schon angesprochen wurde von Frau Voss. Also dass der Vernetzungsaspekt zwischen den Leistungserbringern, zu den Patienten und den Angehörigen, dass man das nutzt. Also diese Abstimmung und die Kommunikation trägt maßgeblich dazu bei, ob der Patient durch das System effizient und bedarfsgerecht gelotst werden kann. Und das müssen wir schaffen. Also dafür gibt es viele gute Beispiele. Es gibt schon gute Projekte und Ansätze und Diskussionen. Das sehen wir. Leider, in Anführungsstrichen, ist das oft in Form von Selektivverträgen oder Innofondsverträgen, von anderen geförderten Projekten oder auch von Einzelinitiativen von Krankenkassen oder KVen. Wir nennen das in der Stiftung ganz oft bei uns immer Projektitis. Das soll gar nicht so negativ gemeint sein, wie es jetzt klingt, weil wir wollen ja auch solche Projekte fördern und unterstützen das und begleiten das und schauen uns das an, weil man natürlich auch erst einmal beginnen muss und auch solche Konzepte, wie die TK aufgeschrieben hat, auch aufschreiben muss und verbreiten muss. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, da sind wir selber in einigen Feldprojekten auch erstmals drin, dass man, wenn man sowas beginnt, auch wenn es jetzt für eine bestimmte Population ist oder für eine bestimmte Erkrankung, von Anfang an mitbedenken muss, dass es im besten Fall ausgerollt wird, dass es verstetigt wird. Und das muss man am Anfang schon der Konzeptionierung machen. Deswegen starten wir auch selber gerade ein Feldprojekt, wo wir sagen, die Akteure, die betroffen sind in diesem einzelnen Problem, was wir anschauen, müssen von Anfang an schon beim Konzept mit dabei sein. Sonst funktioniert das hinterher nicht, wenn man mit einem fertigen Konzept kommt.
Wir werden das ganze Thema nicht hinkriegen, ohne dass wir die Verantwortung definieren. Und lassen Sie mich das auch so deutlich sagen, das war ganz klar definiert bis in die 90er Jahre oder bis in die 80er Jahre, war es bei den Krankenkassen. Da hatten die Krankenkassen verdammt nochmal die Verantwortung dafür, dass irgendwie die Patientensteuerung funktioniert, im Übrigen auch das Präventionsthema. Das ist so ein bisschen weggerutscht. Dann kam der RSA rein, der hat da auch andere Wirkungen gemacht, dass es gar nicht mehr so richtig lohnend ist. Und dann hatte man mal angefangen mit der Praxisgebühr. Da hat man die Steuerungsverantwortung im Prinzip über einen extrinsischen Ansatz an die Bevölkerung gegeben. Das lief nicht so toll, dann hatte man ganz viel Geld 2013 das abgeschafft. Und seitdem schlingern wir ohne definierte Verantwortung dadurch. Hausarztzentrierte Versorgung war dann in Bavü eigentlich ein gutes Projekt, aber auch gestoppt worden. Und jetzt müssen wir uns angucken, wo sind die Best Practices? Die sind eigentlich in den Ländern, wo es entweder keine Krankenkasse gibt, Dänemark, weil das da über die kommunale Struktur läuft, oder wo den Krankenkassen die Krankenhäuser auch gehören, also in Niederlanden oder in Israel. Das heißt, wir müssen uns echt auch fragen, wie organisieren wir Verantwortung und wer hat da welche, um das Thema Patientensteuerung wirklich wirksam zu gestalten.
Eine spannende Frage, die Roland Engehausen da aufmachte. Er war ja selber viele Jahre bei einer Krankenkasse beschäftigt. Sollten gesetzliche Kassen mehr Möglichkeiten zur Patientensteuerung bekommen? Ja, er selbst und Jens Scholz halten das vielleicht für einen ganz guten Weg. Susanne Jona vom Marburger Bund ist da deutlich skeptischer.
Ich würde sogar so sagen, es ist im Prinzip eine Schicksalsfrage der GKV, ob sie das Thema Prävention und Patientensteuerung, also das heißt Bedürfnisse ihrer Versicherten und den nötigen Bedarf miteinander in Balance bringen. Weil fürs reine Geld schieben, da bräuchten wir jetzt nicht so viele Kassen. Das geht auch so. Und insofern würde ich da auch die GKV gerne ermutigen, da einen Vorschlag zu machen. Ich glaube, es geht nicht um das zu sagen, deutlich zu sagen, auch wenn es mir nicht leicht fällt, aber ich glaube, es geht nicht ohne einen GKV-Spitzenverband Land. Weil das Grundproblem, was wir auch sozusagen in der Operationalisierung gemeinsamen Kassenhandelns ist, ist ja, dass wir so einen GKV-Spitzenverband Bund haben, wo das irgendwie alles läuft. Und dann geht es so in die Einzelkassen. Und da haben wir dann in der Versorgungssteuerung genau das, was wir erleben, dass es dann relativ schwierig ist, mit 90 Kassen irgendwas auf die Straße zu bringen. Ich würde mir wünschen, dass die Kassen da zu diesem Thema, wie sie gerne ihren Wettbewerb Richtung Versichert machen, das machen sie super, aber wie sie eine Patientensteuerung organisieren, da gerne ein Konzept auf den Tisch legen, das wäre wunderbar.
Nee, wir müssen ja sagen, seit Gründung der Bundesrepublik machen die Steuerung die Bundesgesundheitsminister und eine Selbstverwaltung und das hat nicht geklappt. So, also kann man ja vielleicht auch jemandem dritten Mal die Chance geben, das zu tun und es besser zu machen als heute. Aber eigentlich braucht man dann wieder so einen Bundesgesundheitsminister, der sich opfert. Also der sagt, er will eine Legislaturperiode machen, er legt sich mit allen Verbänden an, weil das ist ein dickes Brett. Also wenn Sie sich da mit allen anlegen, ich habe das ja eben angedeutet, wir haben nicht die Autorität eines Königs, der das einfach mal verkündet, um das umzusetzen. Aber das ist wirklich eine Systemveränderung, wenn wir darüber reden, dass wir das anders machen wollen.
Tatsächlich die Idee jetzt, dass wir sagen, na ja, jetzt gehen wir in ein System über, wo Krankenkassen die komplette Versorgung steuern. Da will ich auch nicht hin. Sondern in der Tat, glaube ich, sind da die Strukturen schon richtig, wo wir sie verortet haben. Und da ist es natürlich am Ende auch Aufgabe der politisch gewählten Vertreter, Regelungen umzusetzen. Denn die werden gewählt, auch dafür.
Ganz entscheidend für mehr Patientensteuerung wird die Nutzung von digitalen Tools sein. Zum Beispiel auch das Potenzial der elektronischen Patientenakte, wie Rosemarie Wehner betonte.
Wir haben schon gute Lösungen. Wir sind das Zeitalter der Digitalisierung. Neben den Kim und Tim haben wir eben die EPA, die ist jetzt gekommen. Darüber kann man sich aufregen und sagen, sie ist noch nicht gut genug. Das stimmt mit Sicherheit, aber sie kann sich zu einem Steuerungssystem entwickeln, wenn man das will. Wenn man in Schweden sieht man das, da gibt es eine EPA mit über 400 Patientenfaden. Das war in der Roadmap der EPA bisher noch nicht vorgesehen, dass es wirklich so einen Steuerungseffekt gibt. Das ist eigentlich fatal, das ist unglaublich, weil ich glaube, wenn man so auf der Straße die Leute fragen würde, die würden sofort sagen, ich gehe davon aus, dass die EPA für eine Steuerung da ist. Aber technisch ist das möglich, dass wir eine Plattform haben, wo alle draufschauen können, wo man steuern kann. Und das müssen wir doch jetzt eigentlich nutzen und in diesen Lösungen denken und nicht jetzt irgendwie nochmal versuchen, nochmal ein neues Planungsgesetz zu bilden oder zu machen.
Zum Abschluss bleibt nur noch die spannende Frage, kriegen die Kassen das denn auch hin? Barbara Voss ist da ganz optimistisch.
Wir können das, sagen wir mal so. Oder wir werden es können, wir sind auf dem Weg, wir machen ja jetzt schon ganz viel. Und wir werden natürlich, wenn tatsächlich auch die EPA mal läuft, weil diese Daten wird man natürlich auch brauchen, und immer dann der Versicherte eine Datenfreigabe gibt, also das ist auch klar, dass es nur auf freiwilliger Basis geht, werden wir das können.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge. Das Thema Patientensteuerung wird die Gesundheitspolitik mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Schauen Sie mal wieder rein in unseren Podcast. Es lohnt sich, denn wir werden auch in den kommenden Wochen vom DRG Forum 2025 berichten. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.